NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Die jüdische Geschichte mancher Städte in Niedersachsen, namentlich solcher kleinen Orte wie Seesen oder Wolfenbüttel, ist in den USA vermutlich bekannter als in Deutschland. Das hat damit zu tun, dass hier die Wiege des modernen Reformjudentums stand. Synagogen mit deutscher Predigt und einer Orgel, zu Beginn des 19. Jahrhunderts die erste jüdische Reformschule, in der Knaben, später sogar Mädchen, Allgemeinbildendes lernten und die auch christliche Kinder aufnahmen. Das alles entwickelte sich und gedieh, bis in der NS-Zeit nahezu alles zerstört, Juden in die Emigration getrieben oder ermordet wurden. Das Reformjudentum ging unter, aber nur in Deutschland. Viele seiner Träger, Rabbiner, Gelehrte, Laien, emigrierten in die USA und gründeten wieder Vereine und Synagogen. Heute ist die liberale Richtung die stärkste im amerikanischen Judentum und die Wurzeln in Niedersachsen oder besser gesagt in Lower Saxony sind vielen bekannt. Um sie nun auch in Deutschland und weltweit mehr Menschen bekannt zu machen, hat sich eines der international größten Netzwerke seiner Art gegründet, das Israel-Jakobson-Netzwerk für jüdische Kultur und Geschichte. Beteiligt sind Universitäten, Museen, Bürgerinitiativen, eine jüdische Gemeinde, um nur einige zu nennen. Der Architekturhistoriker Alexander von Kienlin, Professor an der TU Braunschweig, ist frisch gewählter Präsident des Vereins. Herr von Kienlin, welche Spuren jüdischer Geschichte kann man denn wirklich noch sehen in Niedersachsen?
Es gibt zahlreiche auf verschiedenen Ebenen. Es gibt natürlich einige der Bauten, die Sie beschrieben haben. Also es gibt durchaus noch Synagogen, die mitunter gar nicht mehr als Synagogen genutzt wurden, nachdem die eigentlichen Besitzer weggezogen sind. Es gibt gerade bei den bekannten Synagogen, wie beispielsweise in Seesen, zumindest noch die Reformschule, die davor stand. Es gibt verschiedene weitere Bildungseinrichtungen, wie die beiden Schulbauten der Samson-Schule in Wolfenbüttel, Friedhöfe. Es gibt beispielsweise hier in Braunschweig eine komplette Ausstattung einer Synagoge. Die ist allerdings ein bisschen älter, die stammt aus der späten Barockzeit, nämlich die Synagoge von Hornburg, wo am Ort auch noch die Schule vorhanden ist. Ansonsten ist die gesamte Ausstattung bereits in den 20er Jahren nach Braunschweig überführt worden und dort im Museum ausgestellt. Also auch das ist eigentlich weltweit praktisch die einzige Ausstellung dieser Art.
Wer war denn dieser Israel Jakobson, nach dem Ihr Verein sich nun benannt hat?
Nun, das war zunächst mal ein sehr gebildeter Jude, der einen, ich würde mal sagen, guten Kontakt zum Braunschweiger Herzog gepflegt hat, der die Gunst der Stunde genutzt hat, sich auch als Politiker hier zu betätigen und dem Judentum, zumindest hier in der Region, sehr große Vorteile verschafft hat gegenüber ihrem vorherigen Stand. Sie wissen ja natürlich über die Judenabgaben, die zu entrichten waren, nur weil man Jude war. Das alles konnte er im Zusammenwirken mit dem damaligen Herzog Jerome praktisch aus der Welt schaffen und den Juden schon auf der politischen Ebene da sehr stark helfen. Zum Zweiten war er Rabbiner. Er war theologisch, sagen wir mal, doch einer der führenden Köpfe seiner Zeit in seiner Umgebung. Und er hat die grundlegenden Ideen entwickelt, die zur Reform des Judentums im späten 18. Jahrhundert, frühen 19. Jahrhundert geführt haben.
Also Gottesdienste in Landessprache.
Ganz genau, ja. Und also damit zusammenhängend auch durchaus ganz neue Positionen, was beispielsweise das Heiraten anging oder was die Offenheit der jüdischen Gemeinden zu den benachbarten christlichen Gemeinden anging. Also er hat da durchaus auch eine ganz andere Gesellschaftsstruktur geschaffen, wo die Juden plötzlich doch imstande waren, sich viel stärker zu integrieren.
Seit 20 Jahren schon gibt es Beit Villa, eine Forschungsstelle für jüdische Architektur an der TU Braunschweig. Sie leiten sie seit anderthalb Jahren. Was passiert da?
Das ist eine Forschungsstelle zur Dokumentation von jüdischer Architektur in Europa, also im Speziellen natürlich Synagogenarchitektur, aber durchaus eben auch sowas wie die Schulen. Begonnen hat die Beit Villa natürlich hier in der Region. Aber dringender ist natürlich der Handlungsbedarf außerhalb Deutschlands, vor allen Dingen im östlichen Europa, wo viele jüdische Gemeinden aufgegeben haben in den letzten Jahrzehnten und dementsprechend die Bauten auch langsam aber sicher verfallen.
Herr von Kienlin, in dieser Woche fand in Braunschweig eine internationale Tagung des Netzwerks Jüdische Sachkultur statt zum Thema Objekt und Schrift. Worum ging es dabei?
Es geht um den Zusammenhang von Objekten, also physischen Objekten und Schrift. Nehmen Sie beispielsweise einen Grabstein. Da steht ein Text drauf, für den sich der Epigrapher interessiert. Und der Grabstein selbst wird in der Regel nicht betrachtet. Und wir versuchen eben, das gesamte Objekt gesamtheitlich zu betrachten, also den Zusammenhang des Schriftenträgers, wo stand der Schriftenträger, in welchem Kontext wurde er aufgestellt und letztlich natürlich eben auch, was stand drauf.
Das war Alexander von Kienden, Architekturhistoriker an der TU Braunschweig und Präsident des neu gegründeten Israel-Jakobson-Netzwerks für jüdische Kultur und Geschichte. Gleich geht es um jüdisch-arabische Geschichten auf dem Arabischen Filmfestival in Berlin. Im Anschluss wird Rabbinerin Sonja Pilz aus Hannover den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Führende Religionsvertreter in Hamburg haben angekündigt, den interreligiösen Dialog zu stärken. Dieser Dialog habe positive Auswirkungen auf die ganze Stadt, sagte Landesrabbiner Shlomo Bystritzki. Allerdings müsse er ohne politische Interessen geführt werden, betonte Ayatollah Reza Ramezani, schiitischer Imam der Alster-Moschee, die der iranischen Regierung nahesteht. Die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs begrüßte, dass Hamburg in der Gestaltung eines gemeinsamen Religionsunterrichts für alle Kinder neue Wege gehe. Die Debatte war Teil der ersten internationalen christlich-muslimischen Konferenz vom 11. bis 15. April in Hamburg. Zuvor hatten die rund 20 Religionsvertreter jüdische, christliche und muslimische Einrichtungen besucht. Der 38 Jahre alte Jurist Wladimir Groisman ist zum Ministerpräsidenten der Ukraine gewählt worden. Groisman, der als Brückenbauer gilt, war bisher Parlamentspräsident und ist Sohn jüdischer Eltern. Er kündigte an, den dauerhaften Kurs der Ukraine in Richtung europäischer Integration zu sichern. Groisman leitete schon als Schüler eine von seinem Vater gegründete Firma. In der Folge führte er mehrere andere Unternehmen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass er die familienrechtliche Gleichstellung von Homosexuellen ablehne. Eine Ausstellung im Jüdischen Museum München zeigt die enge Verknüpfung von Juden mit der bayerischen Bierbrauerei. Wichtiger Bestandteil der Schau ist die Geschichte jüdischer Bierkrugveredler und Hopfenhändler in Bayern. Gerade der Hopfenhandel sei ein fast ausschließlich jüdisches Geschäft gewesen, sagte der Kurator Bernhard Purin bei der Eröffnung. Breiten Raum widmet die Ausstellung dem Leben des jüdischen Brauereidirektors Hermann Schülein, unter dessen Leitung die Münchner Löwenbräu AG zu Bayerns größter Brauerei wurde. Schülein musste seinen Posten 1935 aufgeben und emigrierte im selben Jahr in die USA. Dort verhalf er der US-Biermarke Rheingold zum Durchbruch. Soweit die Meldungen.
Mehrere tausend Jahre lebten Juden im arabischen Raum und prägten mit ihrer Kultur die jeweiligen Gesellschaften mit. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Dann setzte die Vertreibung ein. 120.000 flohen aus dem Irak, 100.000 aus Ägypten. Beim 7. arabischen Filmfestival Al-Film in Berlin drehte sich bis vorgestern in der Nebenreihe Spotlight alles um jüdische Araber und ihre Geschichte. Seit geraumer Zeit setzen sich immer mehr Künstler und Künstlerinnen mit der multiethnischen und multireligiösen Vergangenheit der arabischen Welt auseinander. Rebecca Hillauer hat einige Filme gesehen und mit den Regisseurinnen gesprochen.
Die ganze ausländische Gemeinde hatte in Ägypten ein gutes Leben. Nicht nur die Juden, auch Franzosen, Engländer, Italiener, Griechen.
Erzählt der Onkel der ägyptischen Regisseurin Nadia Kamel, die über ihre Familie ein Langzeitporträt gedreht hat. Der Titel Salata Baladi heißt so viel wie Familiensalat. Die Mutter der Regisseurin war noch vor dem Zweiten Weltkrieg mit dem Familiennamen Rosenthal in Kairo geboren worden, als eine von rund 100.000 Juden und Jüdinnen im Land. 1953 wurde Ägypten dann eine unabhängige Republik. Wenig später erlangten auch die anderen Länder Nordafrikas ihre nationale Souveränität. Die Arabisierung der jungen Staaten bedeutete, dass viele Minderheiten vertrieben wurden oder von allein gingen. Unter ihnen auch die Juden. Nadia Kames Onkel lebt seither in Italien.
Unser Vater hat Ägypten verlassen, weil er als Fremder betrachtet wurde. Vor allem unter dem extremen Patriotismus von Gamal Abdel Nasser. Nasser betrachtete alle nicht reinen Araber als Überbleibsel der britisch-französischen Kolonisation. Also ordnete er ein paar unfreundliche Maßnahmen gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe an. Deren natürliche Reaktion war es, zu gehen.
Zu den unfreundlichen Maßnahmen gehörte zum Beispiel, das Vermögen von Juden beschlagnahmt und ihre Unternehmen unter Treuhandverwaltung des Staates gestellt wurden. Jüdische Rechtsanwälte durften nicht mehr vor ägyptischen Gerichten erscheinen und Sportclubs keine jüdischen Mitglieder mehr haben. Mehr als 60 Jahre später sterben die Zeitzeugen langsam aus, die das multikulturelle Leben wie auch die Wende miterlebt haben, und ihre Kinder machen sich daran, diese Geschichte für die Nachwelt festzuhalten. Juden hatten in allen arabischen Ländern Jahrtausende lang zur Bevölkerung gehört. Die überwiegend friedliche Koexistenz erfuhr einen ersten herben Einschnitt mit der Staatsgründung Israels 1948 und während der folgenden Kriege. Denn in den arabischen Staaten wurden nun auch die Juden im eigenen Land als Zionisten betrachtet, als Feind. Die meisten von ihnen suchten Zuflucht in Israel.
Israel was really not very interested in having Jews from the Arab world.
Die israelische Regierung war nicht wirklich interessiert daran, Juden aus der arabischen Welt ins Land zu lassen. Das änderte sich erst, als Ben-Gurion sich die Bevölkerungszahlen ansah und feststellte, dass er keinen jüdischen Staat ausrufen konnte, solange Juden gegenüber den Palästinensern nicht in der Mehrheit waren. Und daraufhin entsandte er seine Kuriere.
Berichtet die Regisseurin Kathy Vassana. In ihrem Dokumentarfilm »They were promised the sea«, auf Deutsch »Sie versprachen ihnen das Meer«, folgt sie den Spuren ihrer jüdisch-marokkanischen Vorfahren. Anders als in Ägypten und auch im Irak gab es in Marokko nie eine Politik der Vertreibung. Dass dennoch von den einst rund 300.000 Juden im Land nur wenige Tausend blieben, ist der frühen zionistischen Propaganda geschuldet. In Israel galten die arabischen Juden als Bürger zweiter Klasse. Nicht nur sollten die Misrahim, die arabischen Juden, Hebräisch lernen, sie sollten auch ihre Muttersprache vergessen. Denn Arabisch sprechen auch die Palästinenser, der Feind Israels. Die auferlegte Selbstverleugnung erfährt eine junge Frau in Kathy Vassanas Film noch heute.
Die meisten Israelis sagen zu mir, du bist doch keine Marokkanerin, du bist doch Israelin. Du musst deine Herkunft vergessen. Wichtig ist doch, dass wir als Juden vereint sind. Aber zu wissen, woher ich komme, ist mir sehr wichtig. Für mich tobt der Kampf zwischen Juden und Arabern nicht irgendwo dort draußen, sondern mitten in meiner Seele.
Inside my soul, inside my identity.
Jüdisch-arabische Themen auf dem Arabischen Filmfestival in Berlin. Ein Beitrag von Rebecca Hillauer. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Sonja Pilz aus Hannover.
Vor einigen Tagen habe ich einen Artikel gelesen, in dem ein magisches Ritual beschrieben wurde. Jeden Abend, nach Einbruch der Dunkelheit, verlassen die einzelnen Mitglieder einer Gruppe ihre Freunde und Familie und ziehen sich für einige Zeit allein in separate Räume zurück, um sich einen kleinen Stock in den Mund zu stecken. Nachdem sie den Stock einige Minuten im Mund gehabt haben, spucken sie aus und kehren in die Gesellschaft zurück. Seltsam, nicht? Es ist fast unmöglich zu verstehen, dass es sich bei diesem Ritual um unser allabendliches Zähneputzen handelt. Obwohl nichts an der Beschreibung falsch ist. Es fehlen uns nur einige wichtige Informationen, die wir bräuchten, um in den beschriebenen Handlungen mehr als Blödsinn zu sehen. Wenn wir einen Moment lang vergessen, was wir über Mundhygiene, die Funktionen von Zahnbürste, Pasta und Karies wissen, macht ein Ritual, das wir alle hoffentlich tagtäglich ausführen, plötzlich überhaupt keinen Sinn mehr. Auf den ersten Blick geht es in unserem Wochenabschnitt um genau diese Art von Blödsinn. In den Synagogen wird diese Woche der Tora-Abschnitt Metzora gelesen, einer von zwei Wochenabschnitten, die in vielen Jahren an einem Schabbat direkt hintereinander gelesen werden, Tazria und Metzora. Die beiden Wochenabschnitte sind die unappetitlichsten der ganzen Tora, denn es geht um alles, was unrein ist. Zunächst um die Unreinheit einer Mutter nach der Geburt, dann um diverse Hautkrankheiten, die heute nicht mehr eindeutig zu identifizieren sind, deren Symptome aber detailliert beschrieben werden, um schimmelige Häuser, um Geschlechtskrankheiten, um die Unreinheit nach Sex und schließlich um die Unreinheit einer menstruierenden Frau. Die Liste aller Unreinheiten bildet den Rahmen unseres Wochenabschnittes Metzora. Es geht um Schlachtungen, Waschungen, um das Versprengen und das Auftragen von Blut auf Ohren, Hände und Füße. Wir lesen diese Texte, aber wir verstehen sie nicht. Was hat das Versprengen von Blut mit der Heilung einer Hautkrankheit zu tun? Wir verstehen, dass es in biblischen Zeiten immer wieder unerklärliche Phänomene an Haut und Häusern gab, die sich scheinbar grundlos ausbreiteten. Niemand konnte diese Phänomene erklären oder sie wieder zum Verschwinden bringen. Aber man verstand, dass wer oder was auch immer befallen war, die seltsamen Phänomene weitergab. Das war beunruhigend. Man wollte sicher sein, dass Dinge sauber und Menschen gesund waren, wenn man mit ihnen in Kontakt trat. Befallene Dinge mussten deshalb gereinigt oder zerstört werden. Befallene Menschen mussten das Lager verlassen, konnten aber zurückkehren, falls sie wieder gesund wurden. Ambivalent zu sein in einer Zeit, in der wenig wichtiger war, als genau zu definieren, was gut und richtig, was passend und angemessen zu sein hatte, das war beunruhigend und vielleicht sogar gefährlich. Die beschriebenen Situationen haben für uns jedes Potenzial zur Beunruhigung verloren. Schwangerschaften und Geburten sind Momente, die wir feiern. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt und lassen uns das passende Medikament verschreiben, das hoffentlich gegen die Krankheit hilft. Schimmel in Wänden kann beseitigt werden und Sex und Menstruation sind zwar nicht immer gesellschaftstaugliche, aber auch schon lange keine Tabuthemen mehr. Auch heute noch aber tun wir uns mit manchem schwer. Wir wissen, dass Menschen sich nicht immer eindeutig als Frauen oder Männer definieren lassen, als krank oder gesund, als fremd oder dazugehörig. Wir leben in einer Zeit von Transgender, Konversionen, Migrationen, irgendwo zwischen Selbstverwirklichung und der Frage, was eigentlich noch authentisch ist. Manchmal wünschen wir uns zurück in eine Welt, die einfacher zu verstehen war, die mehr Sicherheit versprach. Der Text der Tora sagt uns in aller Deutlichkeit, dass es eine solche Welt niemals gab. Immer schon haben wir Rituale ersonnen, die Klarheit schaffen sollten, wo es keine gab. Ich möchte Ihnen gerne sagen, dass wir heute stolz sein können. Bestimmt ist es verwirrend, in einer Welt zu leben, in der so vieles neu durchdacht werden muss. In jeder Tradition und in jedem Menschen gibt es ein Bedürfnis nach der Sicherheit des Bekannten und Eindeutigen. In der Balance zwischen verantwortungsvollem Handeln, dem intellektuellen Mut, uns und unser verändertes Empfinden anzunehmen und dem Lernen der Tora und ihrer Geschichte liegt die ganze Kraft und Schönheit meines Judentums.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Sonja Pilz aus Hannover.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.